Ich glaube, manche Kaffees am Markt sind derzeit so optimiert, dass man nicht mehr danach sagen möchte, ich nehme da noch eine zweite Tasse. Und das ist der Kipppunkt für uns alle. Wir waren da schon mal vor 25 Jahren, als Kaffee echt schlecht war. Und ich möchte da nicht wieder hinkommen. Wir haben ein Produkt, was eine Mischung aus Luxusartikel, Grundnahrungsmittel und Lebensmittel ist. Und dieses wird ja weiterhin getrunken. Ich sage seit 4 Jahren immer, Kaffee ist krisenfest. Was haben andere Märkte in den letzten Jahren verloren? Wie sind andere bedroht durch KI jetzt? Und da gibt es keine Chance, kein zweites, keine Ausweichmöglichkeit. Wir haben ein Lebensmittel, das wird durch KI sicherlich nicht ersetzt werden. Jeder in der Kaffeebranche ist wirklich aufgerufen, seine unternehmerische Kalkulation im Griff zu haben, und zwar 48-Stunden-Rhythmus neu zu prüfen. Der Cashflow ist heute alles. Habe ich Liquidität? Wo kommt die nächste Liquidität her? Wann kommt der nächste Engpass? Und da geht es nicht mehr im Denken von Quartalen, sondern geht es in der Regel heutzutage im Denken wochenweise.
Das ist Holger Preibisch. Seit 2006 ist er Geschäftsführer des Deutschen Kaffeeverbandes. Mehr als 380 Mitglieder zählt der Verband im 2025 und ist damit ein Schwergewicht in der Branche, aber vor allem auch in der Politik. Lobbyarbeit ist ein Teil der Arbeit des Kaffeeverbandes, wenn er sich für positive Rahmenbedingungen für die Kaffeewirtschaft einsetzt. Oder anders, Verbandsarbeit ist Politik. Holger Preibisch kennt den Kaffeemarkt von innen. Und so wollte ich ihn unbedingt mal vors Mikrofon holen. Wir haben über die gegenwärtigen Herausforderungen für Kaffeeunternehmen gesprochen, warum er sich manchmal als Motivator der Kaffeebranche sieht, wie die Intransparenz der USP des Kaffeehandels war und warum die Kaffeesteuer wohl nie abgeschafft wird. Das ist der Kaffeemacher-Podcast und ich bin Philipp Schallberger. Herzlich willkommen. Was trinkst du denn gerade?
Ich trinke schön Filterkaffee. Ehrlich gesagt bin ich ein großer Freund des Filterkaffees. Ja, ich trinke ja viel Kaffee und ich kann einfach nicht 5-6 Espressi hintereinander trinken, aber ich kann 5-6 Tassen Filterkaffee trinken. Und das liebe ich eben.
Du hast jetzt bis gleich auf die Zubereitungsmethode eingegangen, aber nicht auf die Bohne. Weißt du denn überhaupt, welche Bohne du da trinkst?
Das weiß ich. Das weiß ich. Und ich kann sagen, es ist ein Staatsgeheimnis im Deutschen Kaffeeverband, welche Bohne hier ausgeschenkt wird. Ja, weil entweder wirst du gedisst oder von dem, der die Bohne hasst, der betreibt nachher Marketing nach dem Motto, auch der Deutsche Kaffeeverband trinkt meine Bohne oder trinkt meine Marke, trinkt meinen Kaffee. Deswegen Staatsgeheimnis. Ja.
Also wenn es unser wäre, würdest du es mir wahrscheinlich sagen. Das wäre ganz okay, glaube ich so. Ich habe dir nämlich auch eine geschickt. Aber gut, also Verbandsarbeit hat irgendwas mit Politik zu tun, habe ich mir mal so sagen lassen. Ist es bei euch auch so?
Verbandsarbeit ist politisch, Verbandsarbeit ist innenpolitisch und ist außenpolitisch. Und damit meine ich nicht die Innenpolitik der Bundesregierung oder die Außenpolitik jetzt von Herrn Badepool, des deutschen Außenministers, sondern Verband ist ja ähnlich wie in der Politik. Wir müssen erst einmal verschiedene Interessen erkennen. Was sind die Interessen der Mitglieder? Das ist wie in der Politik. Was sind die Interessen der Wähler? Was sind die Interessen der Bevölkerung? Was sind die Interessen unserer Bevölkerung, also unserer Kaffeehändler, unserer Kaffeeröster etc.? Und dann will man denen natürlich etwas Gutes tun. Das ist derselbe Ansatz wie eines Politikers, wo es der Bedarf, wie kann man den Unternehmen helfen? Das ist recht ähnlich gelagert. Und dann machen wir natürlich einerseits die Politik nach innen für die Mitglieder, den Service, dass diese Unterstützung kriegen, und nach außen machen wir Politik. Wir nennen das immer noch ganz klassisch Lobbying. Und das ist, glaube ich, wichtiger denn je, wenn man sieht, von der deutschen Kaffeesteuer über europäische Entwaldungsverordnung, Emissionen, die zum Schornstein rausgehen, die empfinden das als Duft, aber der Nachbar der Rösterei beschwert sich trotzdem. Der Gesetzgeber meint, er müsse was tun. Da gibt es viele Themen, die wir politisch angehen. Von daher, Verband und Politik hat vieles gemeinsam.
Das gehört zusammen, hä? Was macht denn der Deutsche Kaffeeverband und was macht er aber auch nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir machen zum einen natürlich wirklich alles für unsere Mitglieder rund um Kaffee. Ja, also lass mich anfangen, wenn einer sagt, er hat ein Problem mit seinem Vertrag Leasingfahrzeug, sagen wir, nein, DAC. Hatte einen Vertrag mit seinem Gewerbemietvertrag, Nein, danke. Das können andere besser. Dafür gibt es spezialisierte Kanzleien, dafür gibt es Handelskammern oder andere, die können das. Wir können Kaffee. Und das können wir, glaube ich, sehr gut. Das heißt, wir haben eine Marktforschung für die Mitglieder, damit sie wissen, wie entwickelt sich der Markt? Wo gibt's gerade die Opportunities, in diesem Markt tätig zu sein? Ja, wenn man sich, mancher meint ja, wenn er sich mit 1% Wachstum entwickelt, ist er gut. Hilft aber nichts. Er verpasst den Markt, wenn der Markt gerade um 5-6% hochgeht. Das andere ist, wir machen Rechtsberatung für die Mitglieder. Was darf auf die Verpackung? Was muss auf die Verpackung? Darf ich draufschreiben, Hamburgs bester Kaffee? Muss ich die Nährwerttabelle machen? Darf ich draufschreiben, Bohnenkaffee, Röstkaffee, all das? Das sind Fragen. Kaffeesteuer, wird die Kaffeesteuer bemessen? Nach dem, was in die Tüte reinkommt an Gewicht, also 250 Gramm, was draufsteht, oder 251 Gramm, die ich reinfülle. All das, diese ganzen Fragen. Der Nachbar klingelt und sagt, du stinkst, ich beschwere mich. Was antwortet man dem Nachbarn am besten? Rechtlich, aber auch vielleicht.
Ja, sie haben recht, kann man auch etwas sagen.
Also von daher, die Rechtsthemen sind unsere Sache. Die Marktforschung ist unsere Sache. Dann haben wir sehr, sehr viel Content-Input an Themen. Man muss sich vorstellen, pro Jahr haben wir rund 140 Speaker auf unseren virtuellen oder physischen Bühnen. Also wir geben Input zu Trends. Was tut sich? Worauf ist zu achten? Von Verpackung angefangen, auch die Kapsel, der Kaffeemarkt, die Börse, all das. 140 Vorträge pro Jahr. Dann ist natürlich das Thema Community. Jeder will sich austauschen. Die meisten arbeiten ja leider doch so ein bisschen alleine vor sich hin. Und da tut's nicht nur gut, sondern es ist für die Weiterentwicklung des Geschäfts auch echt erforderlich, dass man sich untereinander austauscht. Und da haben wir eben auch große und kleine Events darüber hinaus. Natürlich, was ich eben gerade schon sagte, ist es das Lobbying, also das Gespräch mit der Politik. Welche Rahmenbedingungen brauchen Kaffeeunternehmen, damit sie weiterhin erfolgreich in Deutschland, in Europa Kaffee handeln, rösten, verarbeiten, ausschenken können. So ganz grob gesagt. Übergeordnet, da haben wir auch noch Gesundheitskommunikation, andere Kommunikation, damit eben, wie ich sage immer, der Kaffeetrinker unbeschwert seine Tasse Kaffee trinkt. Ja, er soll kein schlechtes Gewissen haben. Er braucht es ja auch nicht. Aber muss es immer wieder neu erzählen. Kaffee ist eben Genuss. Kaffee ist gut für deine Gesundheit. Kaffee ist Entspannung und Erholung und gibt den Kick zugleich. Und diese unterschiedlichen Facetten überall doch zu platzieren, damit eben reichlich Kaffee getrunken wird, damit eben auch der Kaffeeröster, der Händler und alle anderen in der Branche mit Freude erfolgreich ihrem Geschäft nachgehen können. Dafür sind wir da. Aber nur für Kaffee.
Und das mit Leidenschaft.
Du, aber wer sich jetzt noch nicht angemeldet hat beim Deutschen Kaffeeverband, der darf nach dieser dreiminütigen Vorstellung sehr gerne noch Mitglied werden. Holger, ich spüre das nicht so bei vielen Leuten, die so gleich zum Punkt kommen und mit Freude das erzählen, was sie tun. Wie wird man zu dem, was du heute bist?
Ich mache den Job schon 19 Jahre und ich mache ihn mit Freude und Leidenschaft. Ja? Mhm. Da gab es sicherlich den ein oder anderen Anruf nach dem Motto, hast du nicht Lust, was anderes? Habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Ja, ich finde das großartig, für Kaffeeunternehmen tätig zu sein. Ich finde das großartig, in dieser Branche zu sein. Ich finde, dass dieses Spannungsfeld, das der Branche aus Tradition und Innovation, wir kommen vielleicht zum Thema Innovation später noch, weil ich glaube, da gibt es ein bisschen Potenzial gerade. Das finde ich großartig. So, ein Verband ist natürlich, wie ich immer sage, nur so stark wie seine Mitglieder. Und die Kaffeeunternehmen sind ja stark, das muss man sagen. Und mit stark meine ich, sie sind kompetent, selbstbewusst. Das gilt für die Kleinen wie für die Großen gleichsam. Und deswegen macht das einfach Spaß, hier tätig zu sein. So, du hast gefragt, wie komme ich dazu? Ich war vorher ganz woanders. Ich war davor in der Politik tätig. Ich war mal Büroleiter eines Bundestagsabgeordneten, Helge Braun, bei der CDU. Und da kam tatsächlich der Anruf, ob ich nicht mal was anderes machen möchte. Und so bin ich zum Deutschen Kaffeeverband gekommen. Das ist jetzt aber 19 Jahre her. Da bin ich weiterhin, wie gesagt, mit Freude und Leidenschaft. Von Hause aus bin ich Jurist.
Ja gut, also von der Politik in die Lobbyarbeit fasse ich es mal so etwas plakativ zusammen. Du hast mir gesagt, du bist der Motivator der Kaffeewelt. Warum braucht die Kaffeewelt einen Motivator?
Ich glaube nicht, dass die Kaffeewelt einen Motivator braucht. Aber wenn ich manchmal mit Kaffee Kollegen spreche, dann merke ich doch, wenn die so auf ihr Geschäft gucken, bei denen ist die Tasse Kaffee immer halb voll. Ja. Und ich finde gerade im Kaffee, auch in diesen Zeiten, das war schon zu Corona so, haben wir keinen Grund zu sagen, die Tasse ist halb voll. Es gibt eine große Vielzahl weiterhin immer an Möglichkeiten, im Kaffee tätig zu sein und Geschäft zu machen. Wir haben ein Produkt, was eine Mischung aus Luxusartikel, Grundnahrungsmittel und Lebensmittel ist. Und dieses wird ja weiterhin getrunken. Ich sage seit vielen Jahren immer, Kaffee ist krisenfest. Wir können eine Finanzkrise haben, wir können eine Corona-Krise haben. Die Märkte von Kaffee verschieben sich signifikant. Aber das Gesamtvolumen der Nachfrage ist ja grundsätzlich stabil. Grundsätzlich. Mancher guckt gerade in Panik auf manche Zahlen. Aber nochmal, wir sind jetzt gerade Kaffeesteuer wieder. Januar bis April, die Daten liegen vor, -1,6%. Okay, das ist ein Rückgang. Und das ist wieder ein Rückgang nach dem letzten Jahr schon. Aber es ist doch mal ehrlich gesagt, Freunde, nur 1,6%. Was haben andere Märkte in den letzten Jahren verloren? Wie sind andere bedroht durch KI jetzt? Und da gibt's keine Chance, kein zweites, keine Ausweichmöglichkeit. Wir haben ein Lebensmittel, das wird durch KI sicherlich nicht ersetzt werden. Und das ist doch das Fantastische. Ich glaube, man muss sehr flexibel sein heutzutage, in welchen Kanälen man unterwegs ist, mit welchem Produkt. Wir haben das bei Corona gesehen, auf einmal doomed online. Wer da noch keinen Online-Shop hatte, der war quasi lost. Ja, wer in Gastro unterwegs war, der war bedroht. Aktuell, erstes Quartal 2025, Außerhauskonsum All-Time-High. Ja, wir haben einen Konsum im Außerhausbereich in den ersten drei Monaten dieses Jahres, wie wir noch nie erlebt haben. Und nicht unbedingt, weil der Kaffee dort billiger geworden ist. Das ist ja auch faszinierend. So, das heißt, man muss derzeit, glaube ich, unheimlich flexibel sein oder auf vielen Hochzeiten tanzen. Man muss natürlich völlig neu kalkulieren. Das ist mir durchaus bewusst. Und ich weiß, dass es derzeit die große Herausforderung für alle Unternehmen in diesem Markt. Aber erst einmal ist dort die großartige Nachricht. Grundsätzlich ist die Nachfrage da, ob nun mit 1,6% oder nicht. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, die Ernte ist ja grundsätzlich auch da. Also ja, wenn ich jetzt den Rohkaffeehändler anrufe, hat er nicht mal die 10-seitige Liste an Offerten wie noch vor 3 Jahren. Aber wir haben doch trotzdem nach wie vor keine echte Knappheit im Markt. Ich kriege ja meine Rösttrommel gefüllt weiterhin. Und ich glaube, das ist doch ganz die gute Nachricht. So, deswegen will ich manchmal sagen, die Tasse ist halb voll.
Ist es denn so, dass die Kaffeebranche hier, und ich meine wirklich hier, und ich meine die verarbeitende Kaffeebranche, nicht Kaffeeproduzenten, die sind deutlich krisenfester. Ist es denn so, dass es in den letzten 30 Jahren nicht wirklich eine Kaffeekrise gab, hier in der Dachregion?
Ich glaube, wir haben manche Krise, die beinahe gekommen wäre, gut überwunden. Ich glaube, vor 20, 25 Jahren war Kaffee echt piefig altbacken. Wir in Deutschland haben gesagt, draußen gibt es nur Kännchen. Hättest du damals gesagt, ich trinke Filterkaffee, dann hätte einer gesagt, boah, du bist ja von vorgestern. Ja, dann kam so die erste Welle, die dann aufkam, war so der Milchkaffee, die Schale ohne Henkel, ja, für jüngere Frauen. Dann kamen die Pads auf, ich habe eine Padmaschine in der Küche stolz gezeigt. Später kam die Kapselmaschine, ich habe jetzt auch eine Kapsel. Dann kam der Vollautomat, hat man draufgeklopft. War ja wichtiger, die Kaffeemaschine eigentlich zu zeigen in der Küche, als das neue Auto in der Garage. Und ich glaube, da haben wir wahnsinnig viel geschafft. Also Kaffee war piefig langweilig. Die junge Generation hat nicht Kaffee getrunken. Das muss man schon sagen, da hatten wir eine echte Krise. Und Kaffee war auch langweilig im Sortiment. Es gab einige wenige große Marken, seien wir ehrlich, die haben früher alle gleich geschmeckt. Ja, das war auch, glaube ich, bewusst gewollt, damit man das beliebig austauschen kann. Das war eine Krise. Kaffee wäre da beinahe hinten runtergefallen. Und auch vom Image. Ja, das alte wie CAFFE trägt nicht zu viel Kaffee, haben ja viele so erlebt. Ich weiß auch, als ich anfing, möchten Sie eine Tasse Kaffee? Da haben sich damals viele ans Herz und an den Magen gehalten. Nee, danke, ich hatte schon eine. Dann habe ich immer gefragt, vertragen Sie keinen Kaffee, weil ich es verstehen wollte. Dann haben die gesagt, nee, aber es ist ja nicht so gesund. Das heißt, wir hatten auch ein Imageproblem. Wir wären beinahe hinten runtergefallen, weil die Branche seinerzeit langweilige Produkte hatte, keine Auswahl bot, auch nicht ein Spektrum hatte von Preiseinstieg bis echt Premium. Und zugleich hatten wir ein Imageproblem bei den Jungen und ein Gesundheitsproblem im Generell. Also die Krise war vehement, würde ich sagen. Und man kann stolz sein auf diese Branche, dass sie das alles geschafft hat. Heute gibt es Premium, heute gibt es die Vielzahl an Zubereitungen, heute gibt es eben geschmacklich eine Auswahl. Ja, manche sind ja überfordert damit, aber du kannst auch nach wie vor einfach nach irgendein Päckchen greifen und deinen Kaffee genießen. Das heißt, diese Auswahl an Zubereitung, an Bohnen, an Qualität, an Geschmack, das ist doch neu. Und dann haben wir es geschafft, dass Kaffee heute eines der unbeschwertesten, gesündesten Produkte ist. Die Wissenschaft hat es bewiesen. Es klingt immer so komisch, wenn ich da sage, weil das wäre ich befangen. Aber Kaffeetrinker leben länger. Dazu gibt es riesige Studien. Die haben wir nicht in Auftrag gegeben, nicht bezahlt. Die sind uns ins Haus geflattert. Und mit dieser veränderten Marktsituation haben wir, glaube ich, den Boden geschaffen, dass wir eben manche andere Krise, wenn der Konsument jetzt weniger Geld in der Tasche hat oder wenn andere Produkte auf den Markt kommen, die uns angreifen wollen, dafür gut aufgestellt sind.
Gut, ich mache das, was ich mache, noch nicht 19 Jahre, aber ich hatte meine erste intensive Begegnung mit Kaffee 2002. Also doch, das sind 19 Jahre, lustigerweise, aber nicht in der Rolle, die ich heute habe. Aber also was mir schon auffällt, ist, dass es noch nie so panisch war. Also ich erlebe sehr viel Panik bei Kaffeeunternehmen. Das hörst du bestimmt auch.
Panik möchte ich jetzt hier nicht bestätigen. Das wäre, glaube ich, wahrlich die falsche Botschaft. Ich sage ja, man muss sich auf die neuen Situationen einstellen. Und ich meine, wir haben es gerade offiziell geliefert bekommen vom Statistischen Bundesamt für die Einfuhr nach Deutschland. Der Wert je Einheit Kaffee ist um 50% gestiegen. Also freier übersetzt, der Preis der Rohware ist um 50% gestiegen innerhalb von 12 Monaten, rechnet auch den Import nach Deutschland. Dagegen gesetzt, sagt das Deutsche Statistische Bundesamt, ich zitiere nur, der Röstkaffeepreis im Supermarktregal ist nur um 12% gestiegen. Und ich glaube, diese beiden Zahlen, diese sehr offiziellen Zahlen einer deutschen Behörde verdeutlichen sehr, sehr klar die Herausforderung, vor der manche Unternehmen gerade stehen. Der Rohwareneinsatz ist drastisch teurer geworden und nicht immer ist es gelungen, das in der Lieferkette so weiterzugeben. Entweder konnte man es nicht weitergeben oder man wollte es auch nicht weitergeben, weil man Sorge hatte, man verliert Marktanteile, man verliert Kunden. So, und wie immer, wenn sich Situationen, Marktgegebenheiten ändern, ist das eine Herausforderung für alle Akteure im Markt. Damit muss man umgehen, würde ich so ein bisschen sagen, aber ich will ausdrücklich auch das Wort Panik vermeiden.
Die Welt verändert sich ja auch rasant, hat sich schon immer gemacht, aber ich habe das Gefühl, so in den letzten 2-3 Jahren hat sich das nochmals katalysiert.
Ich finde ja so spannend, wie sich insbesondere der Bereich Nachhaltigkeit völlig verändert hat. Also wer früher im Bereich Nachhaltigkeit irgendwas gemacht hat, der war ja in der Branche, aber auch draußen an Konsumenten der Held. Und inzwischen muss man sagen, haben wir eine Vielzahl von Gesetzen, die sind entweder beschlossen und bereit zur Anwendung oder sie kommen in naher Zukunft zur Anwendung und die haben ein so ungleich höheres Anforderungslevel als das, was wir bislang alle freiwillig gemacht haben. Und das setzt ja auch völlig neue Rahmenbedingungen. Also man kann eigentlich gedanklich mal hinterfragen, ob schon allein wegen dieser so eklatant höheren Levels, was der Gesetzgeber von uns jetzt verlangt, nicht deswegen schon jeder Kaffee nachhaltig ist. Spannend. Ist nämlich der Kaffee, der das Gesetz erfüllt, ist der im Zweifel schon nachhaltig? Ich bin kurz davor, ja zu sagen. Ich muss noch mal durchdenken, aber also zur Diskussion offen.
Ja. Gut, dann die Diskussion führen wir gleich an anderer Stelle noch weiter, denn ich glaube, ich würde Nein sagen. Aber es ist schon so, es gibt Themen, also die kommen jetzt auf Röstereien zu, auf viele Kaffeeunternehmen und auch Röstereien. Und viele, die mit Rösten anfangen, haben ja keinen Bock auf EU-Regularien, sondern haben Bock auf Rösten und werden jetzt damit konfrontiert. Und da könnt ihr eben auch Hilfestellung leisten. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen rein, in was denn da alles so passiert. Also es gibt neue EU-Gesetze, aber dann gibt es Mr. Trump, es gibt Tariffs, es gibt hohe Preise. Und lass uns mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Was denkst du, sind die Themen, die du spürst, die wirklich die Kaffeebranche beschäftigen oder beunruhigen?
Na, ich glaube, dass das eine ist die unternehmerische Kalkulation. jeder in der Kaffeebranche ist wirklich aufgerufen, seine unternehmerische Kalkulation im Griff zu haben, und zwar 48-Stunden-Rhythmus neu zu prüfen. Der Cashflow ist heute alles. Habe ich Liquidität? Wo kommt die nächste Liquidität her? Wann kommt der nächste Engpass? Und da geht es nicht mehr im Denken von Quartalen, sondern geht es in der Regel heutzutage im Denken wochenweise. Das ist, glaube ich, existenziell. Und so wie du gerade sagst, mancher, der eben aus Leidenschaft zum Kaffee in die Branche gekommen ist, muss hier sehr rasant echter Unternehmer werden. Das ist Punkt 1. Das andere ist derzeit, dass man sich schon damit befassen muss, wo kommt die Rohware her. Habe ich also früher selber vielleicht Kaffee gekauft bei einem Agenten, Händler und dem vertraut, weil man sich gut kennt, weil man vielleicht auch mal im Ursprung gemeinsam war, wird das als Grundlage des Kaffeegeschäfts nicht mehr so ausreichen. Ja, also mein Spruch ist eigentlich immer für die Branche selbst, Augen auf beim Kaffeekauf. Nicht nur als ehrbarer Habitus, sondern auch um die Gesetze zu erfüllen. Man muss heute nicht nur ein gutes Gefühl beim Rohkaffee-Einkauf haben, man muss es mit Gewissheit haben. Das verlangt auch der Gesetzgeber heute schon und künftig noch intensiver. Von daher, man muss sich wirklich drum kümmern, wer hat meinen Kaffee angebaut, unter welchen Bedingungen wurde er angebaut, wie wurde er gehandelt etc. Ich glaube, das sind die beiden großen Themen. Und dazu gehört auch eine Transparenz. Und man mag mich dafür später schelten, aber mancher, der Direct Trade eben auf die Fahne schreibt, hat es bislang nur so halbherzig gemacht. Künftig wird er das sehr deutlich darlegen müssen, auch gegenüber Behörden, wie direct das ist und dass er wirklich alles selbst gemacht hat und woher es kommt. Das finde ich nicht verwerflich, sondern wie man so schon sagt, im Jahr 2025 sollte man wissen, wo der Kaffee herkommt, und im Jahr 2025 sollte das, was auf der Packung draufsteht, auch drin sein.
Transparenz, dass du sagst, es war mal ein USP vor ein paar Jahren. Du hast gesagt, man war der Held. Also heute ist es aber nur noch Compliance. Und das ist auch gut so. Also eine neue Entwicklung.
Wie jedes Handelsgeschäft ist ja der Vorteil des Handelsgeschäfts beruht ja eigentlich auf einer gewissen Intransparenz. Und jetzt muss es transparent sein. Und jetzt ist es umgekehrt. Wer jetzt nicht transparent ist, der ist gar nicht beim Geschäft drin. Das ist ja hochspannende Entwicklung. Also früher war diese Flexibilität im Handelsgeschäft nach dem Motto, ich brauche Guatemala, ist gerade egal von wem, aber ich brauche diese, Geschmacksbeschreibung oder Qualitätsbeschreibung. Das war der USP des Handels. Und heute ist der USP des Handels, kannst du mir genau die Informationen dazu bringen, damit dieser Kaffee compliant ist, also rechtmäßig ist. Ja, mit der vollen Transparenz der Lieferkette. Hochspannend. Es hat hier 180 Grad die Anforderung gedreht, um trotzdem im Geschäft zu bleiben. Ich sage mal das gerne. Das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel für die Disruptivität eines Marktes. Man muss massiv disruptiv sein, um weiter im Geschäft zu bestehen, nicht um mehr zu machen.
Ja, aber glaubst du wirklich, dass das weiterhin ein USP sein wird, wenn ich dir sagen kann, woher der Kaffee kommt? Also deswegen meinte ich, es ist nur noch Compliance.
USP ist das immer, das ist ein Standard.
Gang und
gäbe. Das ist der Standard, so wie er frei sein muss von bestimmten Kontaminanten, Residues. So muss er künftig einen umfassenden Katalog erfüllen. Ja. Und dazu gehört auch die Transparenz.
Und da bin ich eben gespannt, wie sich da auch, sagen wir, größere Handelshäuser neu aufstellen werden oder welche neuen Dienstleistungen da kommen. Also ich meine, am Schluss ist es wirklich so, oder ich sage bis heute, jetzt verschiebt sich schnell, aber bis heute gibt es wirklich auch kleinere Händler, Importeure, Exporteure, die eben genau das hatten, den direkten Draht und die volle Transparenz und alle Informationen. Jetzt ist es neuer Standard, also ab 30. Juni für die einen, aber das werden wir nachher noch diskutieren, vielleicht ab dem 30. Dezember 2025. Aber was kommt danach? Also wenn jetzt alle das Gleiche machen, was glaubst du, in welche Richtung gehen die zukünftigen Dienstleistungen von Kaffeehändlern, Importeuren, Exporteuren?
Ich glaube, Stand heute sind eigentlich alle größeren Unternehmen, die in Deutschland sitzen, oder Österreich, Schweiz, alle EUDR-ready. Ich höre nichts anderes, so würde ich sagen. das ist eine neue Selbstverständlichkeit. Was müssen die dann können? Sie müssen dann eigentlich das können, was derzeit die besondere Herausforderung ist, wenn der Kaffee nicht verfügbar ist aus verschiedenen Gründen, sei es, weil die Kooperative oder der Farmer sich nicht an den geschlossenen Vertrag hält, sei es, weil die Wetterklimalage doch nicht die Ernte hervorgebracht hat, wie versprochen oder wie erwartet, sei es, dass die Container nicht verfügbar sind im Hafen, um den Kaffee rechtzeitig nach Europa zu verschiffen, dann ist weiterhin der Händler, und zwar ob klein oder groß, gefragt und gefordert, hier eine Lösung zu finden. Der Händler ist der Garant dafür, dass der Kaffee in der ausgesuchten Qualität und Volumina zum exakten Zeitpunkt ankommt. Und diese originäre Aufgabe des Handels bleibt weiter bestehen. Und wir sehen gerade in diesen Wochen, Monaten, dass diese Aufgabe nicht nur Pflicht ist, sondern echte Kür ist, dazu bestehen, den Kaffee nach Europa zum Röster zu bringen. Das ist diese Aufgabe bleibt bestehen, trotz EUDR. Und daran werden auch die Händler beurteilt von ihren Kunden und gemessen derzeit.
Mhm. Lass uns mal zu EUDR wechseln. Politikwechsel. Also einerseits, wir wechseln zur Politik, aber du hast auch gesagt, hey, dieser Politikwechsel, der in Deutschland stattgefunden hat und momentan stattfindet, aber auch in der EU selbst, das hat einen riesigen Einfluss darauf, wie wir die EUDR oder Omnibus erleben und spüren werden. Was weißt du, was wir nicht wissen?
Alles, was ich weiß, teile ich mit den Mitgliedern. Darauf, ich bin ja auch stolz auf alles, was ich irgendwo erfahre und gebe das da ja sehr, sehr gerne weiter an die Mitglieder. Von daher, Breaking News kann ich nicht bieten, aber ich will es vielleicht doch nochmal etwas versuchen einzuordnen. Wenn man schaut, dass irgendein Nachhaltigkeitsprojekt vor 5 Jahren wirklich noch im Markt eine Relevanz hatte und für Aufsehen sorgte, wenn man einen Brunnen gebaut hat, ein Schulprojekt gefördert hatte, damit war man weit vorne. Wenn man da noch zertifizierten Kaffee in Bruchteilen eingekauft hatte, dann war man schon Held im Markt. All das ist heute quasi obsolet, weil die Anforderungen ein Vielfaches höher gegangen sind. Man braucht heute die genaue, nicht nur Herkunft des Landes, die Region, sondern die Polygone, die Geokoordinaten. Ich muss exakt den Farmer wissen, ich muss eine Beurteilung haben über die Arbeitssicherheit, über das Korruptionsrisiko, Steuerhinterziehungsrisiko in dem Land. Rechte indigener Völker muss ich genau prüfen, all das. Das ist ja weit über, ich hatte ein Brunnenprojekt gemacht. Ja, also das klingt ja nicht nach wie vor 5 Jahren, sondern klingt was wie vor 500 Jahren zurück. So, und wie immer, wenn es so Phasen der Entwicklung gibt, kommt dann ein Schwung der Übertreibung rein. Das heißt, dass man die Entwaldung prüft, dass auch man noch Menschenrechte prüft, ist ja grundsätzlich richtig. Aber die Art und Weise, wie das zu überprüfen ist und darzulegen ist, das ist natürlich zu viel, das muss man so sagen. Wenn man sieht, das Thema Menschenrechte, und ich will es nicht aufweichen, ich will es nicht zurückfahren, aber dass man jetzt dreimal eigentlich das Thema Menschenrechte prüfen muss, nämlich einmal nach deutschem LKSG, nach europäischem Lieferkettengesetz, das ist das CSDDD, und innerhalb der EU der nochmal, und das auf 3 verschiedene Arten und Weise prüfen muss, und zwar in 3 verschiedene Behörden dann noch berichten muss, das ist offensichtlich zu viel. Und da muss man sagen, ob das den Menschen vor Ort dann hilft, dass ich es dreimal prüfe und unterschiedliche Weise zu 3 verschiedenen Behörden liefere, mit Sicherheit hilft es nicht. So, das heißt, hier gibt es jetzt dankenswerterweise eine Erkenntnis in der Politik, auch durch neue Regierungen, die gewählt wurden, dafür gewählt wurden, dass es einen gewissen Rückschwung gibt. Das heißt nicht, ich glaube nicht, dass das Level an Kriterien, die angelegt werden, aufgeweicht werden. Aber die Art und Weise, wie es erarbeitet wird und berichtet werden muss, das wird nochmal anders sein. Und das versteckt sich hinter diesem Begriff, was du vorhin sagtest, Omnibusverfahren. Ja? Reicht es nicht, ich prüfe es einmal und berichte es an eine Behörde. Ja? Muss ich es für jede Lieferung machen oder kann ich es auch bündeln? All diese Fragen. Also mache es handhabbar. So, das heißt, das Level an Anforderungen, Kriterien, das ist sicherlich hochgegangen in den letzten Jahren. Das Level wird, glaube ich, auch nicht mehr weiter runtergehen. Aber die Art und Weise, das wird jetzt nochmal handhabbarer werden. Ich nenne das immer, wir brauchen eine Synchronisierung und Harmonisierung dieser ganzen Berichtspflichten. Und das zweite Wording, was ich immer sage zur Politik, wir brauchen ein One-Stop-Shop-Reporting. Eine Stelle, da berichtest du hin. So, ich glaube zugleich nicht, dass weitere grundlegende zusätzliche Anforderungen in nächster Zeit kommen werden. Ich glaube, dass wir den Zenit erreicht haben im Level an Nachhaltigkeitsgesetzgebung. Neue zusätzliche Gesetze werden nicht kommen. Das ist meine Einschätzung. Inwieweit bestehende zurückgezogen werden, kann man diskutieren, muss man abwarten. Dass wir überhaupt darüber reden auf politischer Ebene, was vielleicht geändert werden soll, damit diese Anforderungen für die Unternehmen handhabbarer werden, das ist neu. Und wir sehen es nicht nur in der deutschen Bundesregierung, wir sehen es ja auch an der Politik von Frau Ursula von der Leyen. Ihre frühere letzte Legislaturperiode stand ja unter dem großen Wording Green Deal. Aus Green Deal hat man jetzt nicht mehr das Green gemacht, sondern es heißt Clean Deal. Und vor das Clean Deal ist noch ein Industrial gekommen. Das heißt, aus der großen Policy Green Deal ist jetzt geworden Industrial Clean Deal. Und da sieht man ja auch schon so ein Shift im Mindset der Politik. Da tut sich sicherlich sehr, sehr viel. Letzte Woche in Brüssel im Rat haben 11 Mitgliedstaaten sich dafür eingesetzt, dass die EUDR erneut verschoben wird. 11 von 27. Das ist doch kein Beschluss. Aber wenn man sieht, wie wir als Wirtschaft letztes Jahr gerungen haben, gekämpft haben, damit in allerletzter Sekunde, vor Jahresschluss, wenige Stunden muss man ja sagen, vor Anwendungszeitpunkt, die EUDR verschoben wird, weil sie verschoben werden musste. Und jetzt auf einmal die Mitgliedstaaten selber kommen und sagen, sie soll verschoben werden. Da sieht man einen unglaublichen Wechsel im politischen Mindset in Berlin, in Brüssel und in vielen anderen Staaten der EU.
Ja, aber ich kann dir ja auch sagen, ich weiß von gemeinsamen Bekannten aus den Röstereien, die sind total genervt. Die sagen, hey, wir waren alle ready, wir haben neue Stellen geschaffen, dagegen ganz viel Geld auch kaputt. Ne? Also man hat sich da alles vorbereitet und dann kommt das halt nicht. Also ich sehe da auch eine große Enttäuschung bei vielen, die vorbereitet waren.
Ich sehe derzeit insbesondere ein Risiko, wenn man jetzt die EUDR wieder aufmacht, wie es so schön heißt, und innerliche Veränderungen reinbildet. Der Deutsche Bauernverband hat ja beispielsweise Risikogruppe 0 gefordert. Die deutsche Bundesregierung hat sich diese Forderung zu eigen gemacht. Das heißt, Länder, in denen tatsächlich keine Entwaldung stattfindet, die sollen quasi ausgenommen werden aus der EUDR. So etwas bedarf nach heutiger Einschätzung der Änderung der EUDR. Der Jurist sagt flapsig, die müsste man nochmal aufmachen. Das heißt, es bedürfte eines neuen Beschlusses der gesamten EUDR. Und da sehe ich das größte Risiko, dass wir eigentlich dann diese EUDR nicht mehr wieder zukriegen, egal in welcher Form, bis kurz vor Toreschluss, bis kurz vor Weihnachten wieder und wir erst wenige Stunden vor Weihnachten wissen, wie sieht die EUDR aus, die wir dann in wenigen Tagen danach anwenden müssen. Und das gilt zu verhindern. Wir brauchen also Klarheit, wir brauchen Sicherheit, auf was wir uns vorbereiten müssen, auf was wir uns einstellen müssen. Und ich höre von nahezu fast allen großen Mittleren, sie sind EUDR ready, das stimmt. Von den ganz Kleinen höre ich es noch nicht, aber die ganz Kleinen, man muss es fairerweise sagen, haben ja noch mal ein halbes Jahr mehr Zeit. Und bei den Kleinen muss man auch sagen, sind inzwischen durch die letzten FAQs, die erschienen sind von der EU-Kommission, sind die Anforderungen doch soweit jetzt handhabbar geworden. Das so meine Einschätzung. Das ist mehr Aufwand, das ist Bürokratie, ja, aber man kriegt's hin. Man wird es hinkriegen, auch als Kleiner. Ja, von daher, wichtig ist eigentlich jetzt zu wissen, was muss ich tun? Und das bitte nicht erst 3 Tage vor dem 30. Dezember, sondern wir brauchen alle Planungssicherheit. Also wenn die EU jetzt irgendwas hier tatsächlich verändern wollte, dann bitte jetzt und heute entscheiden und nicht in die lange Bank schieben und in eine Zitter- und Hängepartie uns gehen. Das ist eigentlich mein Credo.
Ja, und du hast am Anfang gesagt, eben das ist Teil der Aufgabe des Deutschen Kaffeeverbands, diese Lobbyarbeit. Wie sieht denn die konkret aus? Ist es ein Brief, ist es ein Telefon, ist es ein Handschlag? Was macht ihr denn?
Das ist alles das und es ist in der Regel wie im Kaffeegeschäft auch. Es ist und bleibt ein persönliches Geschäft, was auch auf Vertrauen basiert. Ich habe ja gesagt, ich war früher selber mal in der Politik und saß da auch am Schreibtisch und habe die Briefe von Verbänden bekommen oder war bei Gesprächen mit Verbänden dabei. Also meiner Wahrnehmung damals war eigentlich das Unsinnigste, wenn man immer pauschal erstmal sagt, man ist der Größte als Branche und zweitens, wenn man mit Verlust von Arbeitsplätzen droht. Weil damit kommt jeder an. Das geht beim einen Ohr raus und beim einen Ohr rein und beim anderen wieder raus. Bei in der Politik ist wie ein Kaffee. Man sollte einander kennen und vertrauen. Das heißt, wenn er aufschlägt, der Vertreter einer Branche, dann kennt man ihn schon und dann weiß man ihn einzuschätzen. Ist es einer, der alle paar Wochen kommt, weil er einfach wieder vorbeikommen muss oder will, oder hat er ein ernsthaftes Anliegen? Und wenn das Anliegen ernsthaft ist, dann wird es auch gehört. Dafür braucht man mehr Argumente und bessere Argumente als einfach nur heutzutage Arbeitsplätze gehen verloren. Das zählt seit 20 Jahren nicht mehr im politischen Geschäft. Ich will dafür ein sehr konkretes Beispiel geben. Wir hatten bei der EUDR lange Zeit zwei, drei große Themen. Das eine Thema war, fällt im sogenannten Übergangsfrist, also zwischen Inkrafttreten der EUDR und Anwendung, schon der nach Europa importierte Kaffee darunter. Das zweite Thema ist, fallen die ganzen Rohkaffee-Samples darunter, die mal eben nach Deutschland, Österreich, Schweiz geschickt werden, um eine Verkostung durchzuführen, entweder als Offer- oder Verschiffungssample. So. Und bei beidem war zunächst die Politik sehr, sehr klar. Und auch bei den Rohkaffee-Samples hieß es noch vor 4 Monaten, wie können wir mit dem EUDR-Text gar nicht anders umgehen. Es muss darunter fallen. Und wir haben immer wieder gesagt, aber diese gehen nicht zum Konsumenten.
Ich muss das kurz kontextualisieren. Also das würde heißen, eine Rösterei funktioniert so, bevor man Kaffee kauft, kauft man Samples. Und das sind, je nach Händler, sind das 50 Gramm bis 350 Gramm, vielleicht auch mal ein Kilo für ein ganz großes Lot. Alle diese Kaffees hätten auch EU-Dior-konform sein müssen. Und das ist natürlich wirklich das wäre ein ziemlicher Pain. Also weil wir, ich habe es noch nie gezählt, aber ich glaube, bei uns sind es dann doch 150 Samples pro Jahr, die dann eben auch EUDR-konform sein müssen. So, kurz als Exkurs für alle, die nicht wissen, wie man mit Samples arbeiten. Und jetzt zurück zu dir. Die sind jetzt nicht mehr konform.
Und die müssen jetzt nicht von der EUDR umfasst werden. So, und das ist auch sinnvoll, weil wenn aufgrund dieses Musters, was ihr bekommen habt, ihr dann eine Bestellung auslöst, der Kaffee, der dann zu euch kommt, der unterliegt ja voll und ganz der EUDR. Weil dieser Kaffee, der geht dann in die Rösttrommel, der geht in die Packung, der geht in die Kaffeemaschine, der geht auf die Zunge. Dass der Kaffee, der EUDR unterliegt, vollkommen richtig. Aber der nur mal eben als Muster rüberkommt, als Offerte nach dem Motto, wollt ihr den kaufen, der muss nicht. So. Und das hat lange gebraucht, viele Gespräche, viele gute Argumente vorgebracht und irgendwann haben wir es geschafft, dass Berlin und Brüssel sagen, wir finden eine Ausnahme. Ja. Und dazu gehört eben sehr viele gute Argumente, dazu gehört der stete Tropfen im persönlichen Gespräch, im Telefonat, in E-Mails, aber immer argumentativ. Also ich glaube, eine Politik funktioniert heute nur mit Argumenten, wie im Kaffeegeschäft auch. Ja, keiner kauft mehr nur aus Freundschaft, aber man muss einander kennen, um dann zum Zuge zu kommen.
Du, dann bleiben wir noch bei einem Politikthema, bevor wir auf eure neueste Umfrage eingehen, mal so ein Gefühl, so ein Gespür dafür bekommen, was jetzt effektiv vor sich geht in der Konsumentenwelt. Die letzte Politikfrage für dich ist, wenn ihr so gut vernetzt seid, warum habt ihr denn noch nicht die Kaffeesteuer abgeschafft?
Oh, das ist eine schöne Frage, weil es innerhalb der Kaffeeunternehmen keine einheitliche Meinung gibt zur Kaffeesteuer. Man hört und staunt, manche Unternehmen haben sich mit der Kaffeesteuer gut arrangiert. Und da können wir, wenn eben der eine Teil der Mitglieder Hü sagt und der andere Teil der Mitglieder sagt Hot, dann bleiben wir ruhig in der Remise und machen nichts dazu.
Dann deutsch doch das mal kurz aus, was das bedeutet, sich arrangieren mit einer Steuer für 2,19 pro Kilo, die einfach oben drauf kommen. Ich glaube, meines Wissens ist Deutschland immer noch das einzige Land oder noch das einzige Land weltweit, das diese Kaffeesteuer hat.
Das, lass mich korrigieren, es gibt eine Kaffeesteuer in Dänemark, es gibt eine Kaffeesteuer in Belgien, es gibt etwas sehr, sehr Ähnliches inzwischen in Griechenland. Es gibt schon noch ein paar andere Staaten.
Aber nicht so hoch.
Aber nicht so hoch. Und vielleicht eine klitzekleine Anekdote, wie erstmal so die Steuer gekommen ist, das ist nämlich auch herrlich zu hören. Früher war ja nun als Volksgetränk nicht Kaffee und eigentlich auch nicht Wasser, weil das Wasser verfault war, sondern die gegorenen Getränke Bier und Wein. Und diese Getränke wurden hergestellt vom Staat, den staatlichen Brauereien oder von der Kirche, kirchliche Weingüter oder auch Brauereien. Und nun kam Kaffee auf. Und was kann ein Monarch und eine Kirche nicht gebrauchen? Erstens ein Getränk, was sie nicht selber herstellt, nicht dran verdient. Und zweitens ein Getränk, bei dem das Volk wach wird. Denn man muss sich ja vorstellen, bislang trinkt das gesamte Volk Alkoholika. Nicht so dosiert wie heute Bier und Wein ist, aber es war alles Alkoholika. Das war das Standardgetränk in der Bevölkerung. Und nun kommt Kaffee auf. Eine Gefahr, das Volk erwacht, fängt an zu diskutieren in Kaffeehäusern und so weiter. Und da gab es erstmals in Deutschland die Idee, auch der Kaffee möge doch bitte staatlich hergestellt werden, und zwar in staatlichen Röstereien in Berlin. Und zu Hause darf der Kaffee nicht mehr geröstet werden, denn das war ja früher die Zubereitungsweise. Man verkaufte nur den Kaffee roh im Kolonialwarengeschäft und zu Hause in der Pfanne überm Ofen wurde der geröstet. Und dann schickte der Staat, der preußische Staat, Kaffeeschnüffler los. Das, was wir heute lieben, dass die Rösterei duftet, das wollte dann also der Staat ergründen und schickte nun durch die Gassen der Altstädte Kaffeeschnüffler. Wer röstet heimlich Kaffee und kauft nicht den staatlichen Kaffee? Problem war schon damals so schön etwas die Korruption. Das heißt, der Kaffeeschnüffler, der kam und nun feststellte, ihr röstet ja Kaffee selbst und dürft das nicht, konfiszierte die, behielt aber die Hälfte davon ein und lieferte nur die andere Hälfte ab. Das heißt, nach wenigen Jahren wurde dieser Brennzwang, dieser Röstzwang, dass nur der Staat rösten darf, abgeschafft. Und stattdessen wurde eine Kaffeesteuer eingeführt. Und das war die Geburtsstunde der Steuer. Das heißt, so verdiente nun auch der Staat am Kaffee. Und früher war das dann eine Steuer auf den Rohkaffee, der eingeführt wurde. Und heute ist eine Steuer auf den Röstkaffee oder auf den löslichen Kaffee 2,19 € für den Röstkaffee, 4,78 € für den löslichen Kaffee.
Danke für deine Anekdote, aber ich bringe dich zur Frage zurück. Du hast gesagt, die einen haben sich arrangiert mit der Kaffeesteuer. Was heißt denn das?
Das hat was mit der Wertigkeit des Produktes zu tun. Das hat auch was mit dem Gefüge zu tun. Ich glaube, wenn jetzt die Kaffeesteuer abgeschafft werden würde, wie ist dann das Gefüge innerhalb des Marktes zwischen Private Label, Specialty, Markenkaffee? Man muss sehen, viele Kunden denken auch prozentualen. Das heißt, der prozentuale Abstand zwischen Private Label, Marke und Premium Specialty würde sich völlig neu verschieben. Das heißt, prozentual wäre, um es mal extrem zu sagen, der prozentuale Abstand zwischen Private Label und Specialty würde vielfach größer werden ohne die Kaffeesteuer. Und diese Verschiebung im Gefüge der Platzierung der einzelnen Segmente innerhalb des Marktes, da zögert, glaube ich, mancher, ob er dazu der Gewinner oder Verlierer werden würde. Und dann sagt er, es möge so bleiben, wie es ist.
Wir gehen zur Umfrage. Du hast mir nämlich ein paar Slides geteilt. Und jetzt machen wir das so, ich lese dir die vor. Also wir haben die zusammen rausgenommen, was du auch fandest, hey, das ist eine interessante Beobachtung. Und wir haben da ein paar rausgepflückt. Ihr habt die Studie gemacht, und zusammen mit einem Unternehmen. Ihr habt wie viele Personen befragt?
Also grundsätzlich machen wir große Studien. Wir machen mit SmartCon, man darf das so sagen, fragen wir 10.000 Konsumenten zu allen Gewohnheiten rund um Kaffee. Was denkst du über Kaffee? Wann trinkst du Kaffee? Wie viel Kaffee trinkst du? Wo kaufst du den? Wie bereitest du den zu? Was wünschst du dir auf der Verpackung etc.? Das machen wir mit SmartCon. Und aktuell haben wir eine neue Studie gemacht mit 1.000 Befragten mit Apinio. Auch das will ich gar nicht nennen. Und da haben wir ein paar Zahlen jetzt aktuell mitgebracht.
Also du, die eine Frage, die ihr gestellt habt, welche der folgenden Aussagen würden Sie am ehesten zustimmen? Und zwar, Kaffee ist für mich ein Genussmittel. Und da haben die Leute mit 70% Ja gesagt. Und das zweite ist, Kaffee ist für mich ein Grundnahrungsmittel mit 25%. Der Rest ist gar nicht mehr nennenswert. Also die meisten sehen das immer noch als Genuss. Ist es etwas, das dich überrascht? Oder denkst du, hey, eigentlich denkst du auch, viele trinken einfach Kaffee des Kaffeetrinkens willen oder des Koffeins wegen?
Diese Frage habe ich reingegeben aus zwei Gründen.
Ja.
Und auch die Antwort kann man in zwei unterschiedlichen Richtungen lesen. Diese Frage kann man einmal auswerten, ist, wenn es ein Grundnahrungsmittel ist, dann muss ich es kaufen, egal wie teuer der Preis wird.
Ah.
Ja, auf ein Grundnahrungsmittel will und kann ich nicht verzichten. Auf ein Luxus- oder Genussmittel könnte man verzichten. So, und diesbezüglich würde ich sagen, schade, dass so viele Genussmittel gesagt haben.
Ja.
Ja, so. Andererseits ist es nicht toll, dass es nicht aus Pflicht gekauft wird, nach dem Motto, das ist für mich ein Grundnahrungsmittel, sondern die Leute lieben es wegen ihres Genusses. Und wenn man sich dann noch vorstellt, ist das meist konsumierte Getränk in Deutschland, also noch vor Mineralwasser, ja, und das auch weiterhin, obwohl jetzt in den letzten Wochen, Monaten die Preise deutlich hochgegangen sind, dann kann ich nur sagen, ist das nicht toll, welches Produkt wir haben, dass, du hast die Zahl gerade gesagt, rund 70% sagen, es ist ein Genussmittel. So, und das ist natürlich auch der Anspruch, das sage ich auch mal an meine Mitglieder, bei allen Optimierungen, die derzeit vorgenommen werden an der Rezeptur, was ich persönlich unternehmerisch nachvollziehen kann, aber man möge doch darauf achten, dass es weiterhin ein Genuss bleibt. Und ich habe es vorhin gesagt, ich trinke gerne viel Kaffee. Die Prüffrage, die sich doch jeder stellen muss als Röster: Habe ich einen solchen Kaffee, bei dem der Konsument, der eigene Konsument, der eigene Kunde sagt, ich nehme gerne noch eine zweite Tasse. Und jetzt werde ich provokant. Ich glaube, manche Kaffees am Markt sind derzeit so optimiert, dass man nicht mehr danach sagen möchte, ich nehme gerne noch eine zweite Tasse. Und das ist der Kipppunkt für uns alle. Wir waren da schon mal vor 25 Jahren, als Kaffee echt schlecht war. Und ich möchte da nicht wieder hinkommen. Wenn Kaffee in dem Sinne ungenießbar ist, weil es halt zur Hauptsache billig ist, aber dann wird es doch nicht mehr getrunken, dann haben wir nichts gewonnen. Wir müssen aufpassen, dass Kaffee ein Genussmittel bleibt. Das ist mein dringender Appell. Ja, und deswegen das von der anderen Seite zu lesen, auch sehr interessant. Die Leute wollen Genuss und wir haben ja auch in anderen Fragen gesehen, was ist das Wichtigste? Da ist immer Genuss ganz oben. Da kommt natürlich danach, sie kaufen es gerne im Angebot. Wer kauft nicht gerne im Angebot? Ja, keiner geht ins Autohaus und kauft den Listenpreis des Autos. Jeder verhandelt. Mit dem Edeka-Kaufmann kann ich nicht verhandeln, also warte ich, bis das rote Zettelchen drankommt. Ist auch menschlich. So, aber in erster Linie muss doch der Genuss stehen und die Prüffrage muss sein, würde ich gerne selber noch eine zweite Tasse Kaffee nehmen? Und wenn sich das hier der Röster stellt, dann sind wir schon einen Schritt weiter.
Gut, genau, mit Optimieren. Mit Optimieren hast du nämlich gemeint, also Kosten optimieren, sodass der Kaffee grosso modo eigentlich noch gleich schmeckt wie vorhin, aber hoffentlich merkt das dann niemand.
Naja,
aber
man muss ja ehrlich sagen, das geht ja dem Bäcker genauso, das geht jedem so, jedem Gastronom geht das so. Wenn der Wareneinsatz im Preis steigt, hat jeder nur zwei Möglichkeiten. Entweder er gibt den Preis weiter, er fürchtet dann, dass einzelne Kunden abspringen, weil eine gewisse Preisschwelle überschritten wurde, oder er versucht an der Rezeptur etwas zu verändern, indem er dann möglichst den Preis konstant hält für die Kunden. Und auch das haben wir in einer Frage mal gestellt. Ganz interessant, was erwartet der Kunde? Und da war die Antwort so 60-40%. 60% sagen als Kunden, sie würden mehr zahlen. 40% sagen, sie würden nicht mehr zahlen, wären bereit, eine etwas veränderte Qualität zu akzeptieren. Und in dieser Zerrissenheit, wie der Konsument selber schon antwortet, 60-40%, so befindet sich ja jeder Röster derzeit. Ja, gebe ich es weiter oder ändere ich die Mischung, aber möglichst so wenig, dass es nicht auffällt. Das geht ja für alle Produkte, die immer teurer werden. Das ist nicht kaffeespezifisch.
Ich hake da noch kurz ein, bevor wir zur nächsten Fallstudie da gehen. Ich kann den Preis weitergehen geben, aber viele machen das noch nicht. Also wenn ich so auf den Markt schaue, dann sehe ich das vor allem bei KMU-Röstereien, nicht bei den Großen, die haben das teilweise schon stark gemacht, teilweise graduell, aber gerade so bei mittelgroßen Röstereien sehe ich das noch sehr wenig. Gehst du da mit, dass du sagst, hey, du siehst eigentlich noch zu wenig Preissteigerungen und was dann einfach auch bedeutet, nee, jemand verzichtet auf Marge?
Das würde ich schon aus wettbewerbsrechtlichen Gründen immer sagen, ich sehe zu wenig Preissteigerungen. Ich möchte noch einmal die Pressemitteilung von Destatis, vom Statistischen Deutschen Bundesamt, einfach wiedergeben. 50% Preissteigerung bei Importen, also auf der Rohware, 12% beim Röstkaffee. Ich zitiere nur. Und das ist, glaube ich, schon eine Aussagegewinnung.
Gut, also du zitierst, ich interpretiere kurz. Das heißt einfach auch, dass viele entweder noch auf altem Rohkaffee sitzen, also Rohkaffee, der günstiger eingekauft wurde, der wird jetzt geröstet und abverkauft und irgendwann wird es dann schon teurer. Oder man hat hardcore optimiert, aber irgendwann kann man nicht mehr so optimieren, so im Verhältnis, wie teuer der Kaffee geworden ist. Oder man verzichtet jetzt hart auf Marge und schlängelt sich da irgendwie durch und hofft, dass der Kaffeepreis dann auch wieder sinkt. Und jetzt haben wir halt mal weniger Marge, müssen aber mehr Volumen machen, um den Cashflow optimiert zu haben.
Persönlich, subjektiv gesagt, hier deutlich Preissteigerung. Wir sehen es auch in unserer Marktforschung. Ich würde auch sagen, die allermeisten Firmen haben Preissteigerungen vollzogen. Inwieweit diese den gestiegenen Wareneinsatz widerspiegeln oder nicht, kann ich jetzt auch nicht im Detail darstellen. Ich glaube nicht, dass noch Rohkaffee-Vorräte da sind. Das kann sich wahrlich keiner leisten, heutzutage über so lange Zeit Rohkaffee-Vorräte liegen zu haben. Die müssten ja schon bald ein Jahr da liegen. Diese Liquidität hat keiner, dieses Vermögen da liegen zu haben. Man muss sich ja vorstellen, heutzutage kostet ja ein Container Kaffee locker 100.000 Euro. Das kann weder der Kleine noch der Große bezahlen, egal in welcher Relation da solche Vorräte liegen zu haben. Ja, also von daher, das wird sicherlich nicht der Grund sein.
Also, dann haben wir dünne Margen momentan. Ich finde das mal spannend, mit Röstereien zu erörtern, wie hoch die eigentlich sind. Wir kommen zu einer Anfrage aus eurer Marktforschung. Das ist ein Klassiker. Hä? Welche Art von Kaffee trinken Sie überwiegend? Und da gibt es zwei Top-Antworten. Filterkaffee und Kaffee-Crema mit je 30%. Und dann ein Trio von, sagen wir, durchschnittlich 23% Cappuccino, Milchkaffee, Latte Macchiato, Eiskaffee. Und erst dann auf Rang 7 kommt Espresso mit 11%. Das hat dich nicht überrascht.
Mich hat das nicht überrascht.
Ja.
gut, wir wissen ja, insgesamt gibt es in Europa ein Nord-Süd-Gefälle an Filterkaffee und an Espresso. In Nordeuropa wird sehr, sehr viel Filterkaffee getrunken. In Südeuropa wird sehr, sehr viel Espresso getrunken. Und Deutschland liegt irgendwie in der Mitte von Europa. Und selbst dort sehen wir das genauso. Das heißt, in Norddeutschland wird etwas mehr Filterkaffee getrunken und in Süddeutschland wird etwas mehr Espresso getrunken. Ja. Interessant ist auch in der Marktforschung so zu sehen, ich glaube, das weiß auch jeder, der so im Kaffee unterwegs ist, der Cappuccino und Co. wird zu Hause etwas weniger getrunken, weil die Milchzubereitung zu Hause doch etwas aufwendiger ist mit anschließender Reinigung. Und draußen sagt man, da geht man nicht nur 3,50 aus für einen Kaffee, da muss ein bisschen mehr passieren, da muss ein bisschen mehr drin sein. Deswegen wird draußen dann wiederum eher ein Cappuccino bestellt und kein Espresso, nach dem Motto nur so ein paar Tropfen Kaffee für ein Espresso und dafür soll ich 3,50 zahlen. Dann nehme ich die große Tasse, den Becher mit schön viel Milch und Milchschaum, da kriege ich was für mein Geld. So, ich glaube, so ziemlich einfach übersetzt ist die Attitüde im Kauf. Und draußen heißt in dem Falle nicht nur im Coffeeshop oder Restaurant, sondern auch am Arbeitsplatz. Denn in der Regel ist die Reinigung der Kaffeemaschine nicht dem jeweiligen Mitarbeitenden überlassen, sondern wird oftmals irgendwo zentral geregelt. Das heißt, die Milchhygiene obliegt nicht dem einzelnen Kaffeetrinker am Arbeitsplatz, sondern gönnt er sich dort eher ein Cappuccino als zu Hause. Und so kommt diese Reihenfolge zustande. Ja, das ist seit Jahren eigentlich unverändert. Interessant ist, dass der Anteil an ganzer Bohne in Deutschland in den letzten Jahren signifikant gestiegen ist. Wir haben, glaube ich, im letzten Jahr erstmals mehr ganze Bohne in Deutschland verkauft als gemahlener Kaffee. Das ist unter Qualitätsgesichtspunkten grundsätzlich zu begrüßen. Die ganze Bohne ist wie ein kleiner Schutzpanzer. Das Aroma bleibt frischer. Das ist alles zu begrüßen. Und dann malt der Konsument zu Hause seinen Kaffee frisch. Also diese Entwicklung darf gerne weitergehen.
Eine Entwicklung, die wir auch hier sehen, weil wir ganz viele Maschinen testen, ist schon so, dass die Fortschritte bei Home-User-Maschinen, Die sind halt so viel schneller, sind in andere Galaxien unterwegs als bei Gastronomiemaschinen. Und deswegen wundert mich auch nicht der Slide 17, den er gemacht hat. Und zwar, wie wichtig sind Ihnen die folgenden Faktoren, wenn Sie Kaffee für zu Hause kaufen? Und da ist ganz weit oben Geschmack, Aroma, Stärkegrad und dann erst Preis. Aber Geschmack auch hier, also wirklich für viele so wichtig, weiß nicht, wichtiger geworden oder war das schon immer auf Rang 1?
Ja, ich glaube, wir haben, das ist, man hat so in 5-Jahres-Zyklen, was du gerade sagst. Wir hatten vor vielen Jahren bei Kaffee in der Gastronomie echt schlecht. Da gab es nur diesen abgestandenen Filterkaffee in der Thermoskanne auf der Warmhalterkanne. Dann hatte man zu Hause eher den frisch gemacht. Dann ging man in die Gastronomie und sagte, boah, der schmeckt ja gar nicht, so alter Kaffee. So, dann hat die Gastronomie aufgeholt. Dann hatte man zu Hause aber noch die ganz alte Kaffeemaschine, auch mit der Warmhalteplatte. Dann kam der Gesetzgeber, nicht aus Geschmacksgründen, sondern aus Stromspargründen, sagte, die Warmhalteplatte darf nur 30 Minuten an sein. Das war aus Stromgründen, ich sag mal Pillepalle, aber aus Qualitätsgründen für uns ein Traum, weil damit erstmals deutlich wurde, lass den Kaffee da jetzt nicht 2 Stunden auf der Warmhalteplatte stehen. So, später kam dann die frische Zubereitung, dann kam der Trend auf Handbrühung, wir nennen es Pour-Over, auch frisch gemahlen, es ging YouTube die Videos rum, dann war also wieder zu Hause besser als Gastronomie. So, dann hat die Gastronomie aufgeholt, die Systemgastronomie, die Coffeeshops kamen. Das ist immer so ein gegenseitig, ich nenne das im Positiven, Hochschaukel. Hochschaukeln ist das so. Und gerade ist das wieder so ein bisschen, dass natürlich zu Hause ist unheimlich viel passiert. Das ist richtig. Im Schnitt stehen ja zu Hause heute 2,7 verschiedene Zubereitungsmethoden von Kaffee. Also ein Träumchen. Ja? So, und in der Gastronomie ist das auch heute vielfach sehr gut. Vielfach gibt eine wesentliche Achillesferse, die ich immer noch finde, wenn ich entsetzt bin. Das ist wirklich Hotels. Also Hotelcafé, Freunde, räumt da auf, geht da rein, klärt die auf. Es gibt kaum irgendwo schlechteren Kaffee, pauschal gesagt, als beim Frühstück im Hotel.
Also der sitzt, das ist klar. Alle Hotels, die jetzt zuhören, meldet euch doch bei Holger oder auch bei mir und wir finden zusammen eine Lösung. Du, etwas hat mich erstaunt, aber auch irgendwie nicht und trotzdem auch ein bisschen genervt. Und zwar die 20. Frage. Welche der folgenden Eigenschaften im Bereich Anbau überzeugt Sie persönlich am stärksten? Also nur schon die Frage überzeugt. So, und dann steht da ganz oben, ohne chemische Pflanzenschutzmittel / Pestizide angebaut und dann ohne Gentechnik angebaut und am 3. Platz ökologischer Kaffeeanbau. Aber ganz, ganz, ganz weit oben mit Abstand, ohne chemische Pflanzenschutzmittel angebaut. Das Ding ist aber, die Realität sieht halt total anders aus.
Also zunächst einmal gilt da der, glaube ich, aus Konsumentensicht gesprochen, der alte Spruch, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Und ich bin erstmal froh, dass bei so einer Marktforschung so ehrliche Aussagen rauskommen. Denn oftmals kriegst du ja bei einer Marktforschung nur das raus, was du ins Schaufenster stellen kannst als Befragter. Diese Antworten jetzt zeigen ja, wie wahrhaft ehrlich hier geantwortet wurde. Das heißt, der Konsument möchte keine Chemie drin haben, er möchte keine Gentechnik drin haben. So. Und das ist ja zu all dem anderen, was du jetzt gerade nicht vorgelesen hast, was dann weiter unten auch angeboten wurde als Antwortmöglichkeit, aber nicht geklickt wurde oder nicht geantwortet wurde. Das ist das, was dem Konsumenten am meisten selbst nützt. Das Bali, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Der möchte für sich einen Kaffee haben, der ihm schmeckt, das haben wir gerade gesagt, der vollmundig cremig ist, von dem er gerne auch mehr trinken kann und der soll für ihn gesundheitlich gut sein. Das ist sein Anspruch. Der Kaffee möge für ihn lecker und bekömmlich sein, salopp gesagt. Und das ist er aus seiner Sicht ohne Chemie und ohne Gentechnik. Das ist nicht verwerflich, aber es ist für uns in der Branche manchmal so ein bisschen augenöffnend, wenn wir hier große Attribute machen, Auslobungen machen. Was geht wirklich im Kopf unseres Kaffeetrinkers vor sich? Was bewegt den? Es ist seine Gesundheit, seine Zunge. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Thema, wer sieht zu sehr auf andere gucken, aber es gibt ja eben auch andere Produkte, bei denen der Anteil an Nachhaltigkeit nicht besonders hoch geht. Nämlich dann, wenn entweder das Produkt kein echtes Problem hat oder wenn der Konsument sagt, für mich ist das Produkt gesund, ob das jetzt nachhaltig zertifiziert angebaut ist oder nicht. Ja, das heißt, der persönliche Benefit für den Konsumenten, der muss im Vordergrund stehen. Das ist die Erkenntnis wieder mal aus so einer Marktforschung. Man muss sich mehr in die Sichtweise unseres Kaffeetrinkers hineinversetzen, um zu verstehen, was er wünscht. Manchmal ist man hier doch in der eigenen Bubble und denkt an die Handröstung, das Projekt in Uganda oder so etwas, das ist von Relevanz. Jeder denkt an sich. Das klingt gerade so ein bisschen unerfreulich, aber man muss das manchmal so Augen öffnen, glaube ich, sagen.
Du, und ich sehe da einen großen Kommunikationsauftrag, weil ich möchte das gerne mit der letzten Frage da verbinden, und zwar: Welche der folgenden Eigenschaften im Bereich Nachhaltigkeit überzeugt Sie persönlich am stärksten? Und ganz oben ist das Fair-Trade-Siegel. Dann kommen faire Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen, dann keine Ausbeutung von Kindern, sehr gut. Und dann erst an vierter Stelle, ohne Gentechnik. Und Bio-Siegel ist an drittletzter Stelle. Und das finde ich so interessant, weil auf der einen Seite sagen die Konsumenten, hey, ich habe keine Lust auf Pestizide. Auf der anderen Seite, ich möchte ein Bio-Siegel. Und da klafft halt eine Lücke. Da klafft einerseits eine Wissenslücke, aber da klafft auch eine Marktlücke. Denn es gibt einfach sehr wenig Kaffee, der nicht mit chemischen Pestiziden, also Pflanzenschutzmitteln, überhaupt produziert wird. Und da klafft auch eine Marktlücke, dass die per se jetzt nicht schädlich sein müssen für den Körper. Und ich sehe das eher als Kommunikationsauftrag, dass man da noch besser argumentieren muss oder einfach wirklich didaktisch vorgehen muss, dass das wirklich auch Realität wird, dass Kaffee noch biologischer hergestellt werden kann.
Also zunächst einmal, glaube ich, jeder, der einen Apfelbaum oder einen Kirschbaum in seinem Garten hat oder bei Oma mal gesehen hat, weiß, wie schwierig das ist, ein solches Bäumchen so weit zu bringen, dass daran eine Frucht hängt, die man letztlich dort essen kann. Das, was wir heute im Supermarkt an Obst und Gemüse finden, ist im privaten Landwirtschaft chancenlos anzubauen. Kriegt man nicht hin in diesem Hochglanz, muss man sagen, weil man eben Befall hat von Pilz, weil man Befall hat von Ungeziefer, Schädlingen etc. Von daher ist man da geradezu angewiesen, dagegen vorzugehen. Im Kaffee haben wir in vielen letzten Jahren eine deutliche Verschärfung erlebt an den sogenannten Maximum Residues, also den Rückstämmen, die da denn enthalten sein dürfen. Und dann muss man sehen, dass wir im Kaffee wirklich ein doppeltes Glück haben, dass diese Rückstände dann wirklich gar nicht zu uns gelangen. Denn erstens, wenn beispielsweise etwas gespritzt wird, wird das ja auf die Kaffeekirsche gespritzt, also auf das Fruchtfleisch. Und der Kaffee ist der Samen, der Kern in der Kirsche. Das heißt, typischerweise erreicht also ein Pestizid gar nicht den Kirschkern. Und selbst wenn es dorthin käme, wird typischerweise dieser wirklich Minimalrest dann weggeröstet. Ich will da mal so ein bisschen, das ist kein Bashing, nichts, aber man muss das mal vergleichen mit Tee. Beim Tee geht das auf das Teeblatt auf. Das Teeblatt wird nicht geröstet, sondern geht später, so wie es ist, in das heiße Wasser. Und deswegen steht beim Tee explizit drauf, unbedingt mit kochendem Wasser übergießen, um dann auch so ein bisschen was zu reduzieren, will ich sagen. Von daher, bei uns wird nicht das Pestizid auf die Bohne aufgetragen und dann wird die Bohne noch geröstet. Von daher ist der Konsument in diesem Themenkreis wirklich safe. Hiermit da ist vielleicht nochmal weitere Aufklärung. Interessant ist auch, was du gerade so sagtest. Erst kommt Fair Trade, dann kommt Kinderarbeit. Ich glaube aber, dass für die allermeisten Befragten bekannt ist, dass Fairtrade den Ausschluss von Kinderarbeit mit drin hat. Würde man die Kriterien jetzt einzeln aufschlüsseln, wäre, hoffe ich, bin ja auch sicher, Kinderarbeit Ausschluss Platz 1. Und dann kämen die Zertifikate, die das auch mit umfassen, darunter.
Ja, das im Zweifel für den Angeklagten. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist genauso gemeint
aber
geworden.
Aber interessant ist natürlich schon, Bio hat vielleicht in Deutschland einen Marktanteil von 1%. Fairtrade hat einen höheren Marktanteil in Deutschland. Ja. Und wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, trotz Preiserhöhungen, trotz Inflation, trotz Problemen für manchen Haushalt, der Absatz von Fairtrade-Kaffee im letzten Jahr ist in Deutschland gewachsen. Also man kann nicht sagen, dass der Konsument jetzt auf bei Nachhaltigkeit spart. Und auch um den anderen zu nennen, ich habe die Zahl jetzt nicht konkret vorliegen, aber nach meiner Einschätzung ist auch der Anteil von Rainforest Alliance Kaffee, also dem zweiten großen Zertifikat im deutschen Markt, oder dem anderen, also soll kein Ranking sein, gerade nicht falsch verstehen, auch der dürfte gewachsen sein im letzten Jahr. Also nach unseren Zahlen ist insgesamt der Anteil an nachhaltigen Kaffee im letzten Jahr gestiegen. Und das in einem Markt, in dem der Kaffee teurer wird. Das finde ich doch spannend.
Du sagst, die Konsumenten, die das kaufen. Du, aber jetzt mal nach vorne geschaut, und zwar 10 Jahre. Sterben denn nicht die Konsumenten überhaupt aus? Denn andere Studien zur Gen Z sagen, die kaufen auch gar keinen Kaffee mehr und die trinken anders Kaffee. Sind du und ich und andere eine aussterbende Spezies?
Das will ich nicht hoffen und wir müssen etwas dagegen tun. Da hörst du schon durch, das ist kein eindeutiges Nein. Wir haben im letzten Jahr eine große Studie gemacht, bei der sehr deutlich wurde, dass die junge Generation auch Kaffee trinkt. Sie trinkt aber auch sehr, sehr gerne Energy Drinks. Ja, das ist offenkundig und wir wissen, dass in den Kaffeekonsum wird grundsätzlich erst etwas später eingestiegen. Also kein 14-Jähriger startet typischerweise mit Kaffee, auch kein 16-Jähriger. Der Einstieg erfolgt erst so im jüngeren Erwachsenenalter. Trotzdem verschieben sich hier die Kohorten und nach unserer Erkenntnis, wie man aber einmal verloren hat, weil er nicht zum bestimmten Zeitpunkt oder des Alters eingestiegen ist, den kriegst du später nicht mehr so dazu. Wir müssen daran, das ist wichtig. Ich sag's aber auch so ein bisschen, man kann an die Branche, man kann auch in Schönheit sterben. Und das war nicht gerade in Bezug auf Energy Drinks und den Kaffeegeschmack. Wenn wir also davon reden, schmeckst du die feine Süße der schwarzen Johannisbeere gerade raus, dann schmecken wir das raus und wir freuen uns, wie verrückt, welche Aromen wir da identifizieren. Wenn du aber kommst, hast gerade gestern noch 2 Energy Drinks oder vor 2 Stunden 2 Energy Drinks dir reingezogen und wir fragen dir nach der feinen Süße im Kaffee, das, boah, was ist das denn für ein bitteres Zeug? Also man könnte provokant sagen, wenn wir Kaffee weiterhin verkaufen wollen, das darf auch gerne der Höherwertige sein, der für uns Schwarz-Johannisbeere hat, dann sollte uns das egal sein, ob damit irgendwelche weiteren Geschmacksnuancen dazugesetzt werden. Hauptsache er schmeckt der jungen Generation. Ja, so war das früher mal. Wir hatten mal eine Phase, da schrunzelt manche heute in der Kaffeebranche drüber, aber wir haben damit viel Junge bekommen. Das waren diese Cappuccino-Mixes, löslicher Kaffee mit Milchpulver und Zucker. Warum haben die Jungen das gekauft und getrunken? Weil es süß war, weil es auch einen anderen Geschmacksprofil gab. Das gab es mit Haselnuss, mit Vanille und so weiter. So, deswegen sage ich, Achtung, nicht in Schönheit sterben. Wir brauchen Produkte für die junge Generation, die nicht die feine Süße der schwarzen Johannisbeere rausschmecken. Die kommen von Energy Drinks, die haben ganz anderen Taste im Mund. Ja? So, ich habe gerade eine ganz aktuelle Studie, die werden wir als nächste Woche rausbringen. 41% der Gen Z ersetzen Kaffee durch Energy Drinks. Alarm, Alarm. Ja? Und ich finde, da gibt es Innovationspotenzial. Mich wundert nach wie vor auch, dass Cascara noch nicht wirklich kommt. Cold Brew. In den USA ist Cold Brew heute, wird mehr konsumiert als Hot Coffee. Also Cold Brew, der kalt gebrühte Kaffee. In Deutschland, da fehlt der First Mover. Ja, alle warten darauf, dass der andere rausgeht, aber irgendeiner muss rausgehen. Und sonst sind wir alle irgendwann im Sinkflug bei dieser großen neuen Generation. Also hier gibt es Potenzial, das sehe ich ausdrücklich. Man könnte aber auch deutlicher sagen, hier gibt es Bedarf. Und ich bin sicher, die Branche hat über viele Jahrhunderte sich immer wieder neu erfunden. Uns wird es auch gelingen, die nächste Generation zu überzeugen, dass Kaffee köstlich ist, Energie bringt, Ruhe bringt, ein Genussmittel ist und dann weiterhin Kaffee reichlich und unbeschwert genossen wird. Aber bis dahin müssen wir noch was tun.
Man kann sich richtig gut vorstellen, mit Holger so ein paar Kaffees und dann Bier zu trinken und dann die ganze Zeit über Kaffee zu reden. Holger beherrscht auch das Kunststück, Dinge zu verallgemeinern, präzise zu sein, aber nicht die Basis, also die Mitglieder des Kaffeeverbandes, zu verunglimpfen. Gerade bei kritischen Themen merkt man gut, wie politisch so eine Verbandsarbeit sein kann.
Wir selbst sind auch Mitglied des Kaffeeverbands. Ich habe im Januar in Berlin ein Referat gehalten und traf da die jungen und die ganz eingesessenen Unternehmen. Der DKV schafft es, der Basis zuzuhören, und davon können viele profitieren. Kaffee ist einerseits Geschmack und Kaffee ist aber auch Landwirtschaft. Und dazwischen läuft ganz viel, worüber nicht so viel gesprochen wird. Deshalb hört ihr diesen Podcast. Oder ihr schaut mal, was der DKV alles veröffentlicht, um hinter die Kulissen einer Industrie zu schauen, die ein Schwergewicht ist, gerade in Deutschland und der Schweiz. Lasst gerne einen Like da und teilt diesen Podcast doch mit anderen Kaffeefreunden, um noch mehr hinter die Kulissen eines Produkts zu schauen, das gleichzeitig Genuss, Grundnahrungsmittel und Luxus vereint. Wie Holger sagt, wir hören uns.